Heute spreche ich mit Frau Leukefeld über die aktuellen brisanten Entwicklungen in Nahost und über den Angriff, den die USA gegen Iran geflogen sind. Frau Leukefeld wird dazu ihre aktuellen Einschätzungen liefern.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Frau Leukefeld, Sie befinden sich in Beirut und kommentieren von dort aus. Gestern haben die USA gemeint, sie müssten die drei Atomanlagen direkt angreifen im Iran. Welche Erkenntnisse liegen Ihnen aktuell zu dieser Situation vor?
Nun, es gibt eine Erklärung aus dem Pentagon und von dem Verteidigungsminister der USA und von einem General. Sie haben etwas unterschiedlich berichtet, also während der Verteidigungsminister Hegseth also sehr überschwänglich von der Operation gesprochen hat und auch besonders Präsident Trump gelobt hat, hat sich der General etwas zurückhaltend geäußert und gesagt, es liegen noch nicht alle Erkenntnisse vor. Sie müssen noch abwarten, wie erfolgreich die Angriffe tatsächlich gewesen sind. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er auch nur von zwei nuklearen Anlagen gesprochen. Aber vielleicht war das auch nur ein Ausschnitt aus dem Interview. Von der iranischen Seite heißt es, es seien drei Anlagen getroffen worden. Natanz Isfahan, und Fordo, Sie haben gesagt, dass die Schäden relativ gering seien. Man hätte schon mit den Aufräumarbeiten begonnen und es sei keine radioaktive Kontamination festzustellen. Die Bevölkerung sei nicht gefährdet, obwohl in der direkten Umgebung der Anlagen eigentlich auch niemand wohnt. Und es ist inzwischen auch wohl bekannt geworden, auf jeden Fall heißt es so aus Teheran, dass also offensichtlich der Iran eine Art Vorwarnung bekommen hat. Und sie haben also dann vor allen Dingen in Natanz, in der Anlage in Natanz, das hochangereicherte Uran also abtransportiert und in Sicherheit gebracht. Und das gilt für alle drei Anlagen, dass also alles, was dort in irgendeiner Weise gesichert werden musste, wurde abtransportiert.
Ja, Trump hat ja hier von einem überwältigenden Erfolg geschwärmt geradezu. Und der US-amerikanische Verteidigungs- oder vielleicht korrekter gesagt Kriegsminister hat ja zum Besten gegeben, diese Operation sei monatelang zuvor geplant worden. Ich erinnere mich aber noch bestens an unser Gespräch von der vorigen Woche, denn da hieß es ja aus dem amerikanischen Establishment, die hätten davon ja gar nichts gewusst. Das wäre ja ein Alleingang Israels gewesen. Ist doch grotesk alles, oder?
Ja, das Interessante ist, dass durch solche Stellungnahmen natürlich die ganze Angelegenheit, die Vorgänge immer deutlicher werden. Es gibt eben diese widersprüchlichen Aussagen, aber auch Trump hat in der Nacht, letzte Nacht, wo er das erklärt hat vom Weißen Haus aus, dass sie also diesen Angriff gestartet haben, selber gesagt, es sei eine Teamarbeit gewesen von den USA und von Israel. Und ich denke, was wir an diesem Punkt auch sehen können, also zum Beispiel die Erklärung, es sei monatelang vorbereitet gewesen. Es gibt eine US-Administration um Donald Trump. Und es gibt eine Art Schattenadministration. Man kann sie auch als Deep State, wird sie auch oft bezeichnet, also der tiefe Staat, bestehend aus Außenpolitikern und aus dem Pentagon und auch vom US-Militär, die nicht erst seit der Amtsübernahme von Trump, jetzt seine zweite Amtszeit, sondern schon vorher intensive Kontakte haben mit Israel, vor allen Dingen mit Benjamin Netanyahu und ausgewählten Geheimdienstlern und Offizieren, die also tatsächlich schon Anfang dieses Jahres konkret über einen Angriff auf den Iran offenbar diskutiert und verhandelt haben. Es wurde dadurch bekannt, dass US-Präsident Trump seinen nationalen Sicherheitsberater, Herrn Waltz, gefeuert hat, als das bekannt wurde. Und auch der Generalkommandeur von CENTCOM, Kurilla, war auch gefeuert worden, weil diese beiden offensichtlich an diesen Gesprächen mit Netanyahu beteiligt waren und an der Ausarbeitung von Plänen, ohne dass Donald Trump davon informiert war. Wir sehen also auch bei dieser Angelegenheit, wie die inneren Machtkämpfe dort in der US-Administration vorhanden sind und ablaufen.
Ja gut, Frau Leukefeld, nur ist es ja so, dass Iran ja eigentlich so der letzte Dominostein war, der jetzt zum Abschuss freigegeben worden war oder worden ist. Denn die anderen Länder haben sie ja bereits zuvor zerlegt. Und da bekommt man dann den Eindruck, das ist jetzt hier so die letzte Operation, die sie sich vorgenommen haben. Wie sehen Sie das?
Ja, da ist was dran, auf jeden Fall. Also wir wissen ja seit langem, dass Benjamin Netanyahu eigentlich im Rahmen von dem Krieg gegen den Terror, kann man das verorten, also seit 2001 spätestens, ich denke, die Pläne waren vorher schon da, aber seit 2001 kann man es verfolgen, weil da ja zum ersten Mal bekannt wurde, dass die USA vorhaben, eben halt konkret Krieg gegen 7 Staaten zu führen und überall die Regierung zu stürzen. Das waren eben halt Irak und es war Syrien und es war Jemen und Libyen. Bitte?
Somalia.
Genau, Somalia war dabei und am Ende auch noch der Iran. Und die Ereignisse seit dem 7. Oktober, also diese massive Reaktion von Israel auf diese militärische Operation der palästinensischen Hamas und der bewaffneten Gruppen aus dem Gazastreifen, also dieser Vernichtungskrieg, der eigentlich gegen den Gazastreifen geführt wird, gegen die Bevölkerung, dann diese Schläge gegen die Hisbollah, die Angriffe auf die Houthis, der Sturz von Präsident Assad. Und das ist sicherlich in Koordination mit Israel geschehen. Und Israel war sowohl am Krieg gegen den Irak 2003 beteiligt. Sie waren beteiligt im Hintergrund an den Kämpfen in Syrien. Wir sehen die Auseinandersetzung hier im Libanon und natürlich in den palästinensischen besetzten Gebieten und Gazastreifen. Also Israel hat eine wichtige Rolle dabei gespielt und nun sieht Netanyahu sich eigentlich am Ziel. Also er wollte vor allen Dingen diese Regierung in Iran stürzen, das Land destabilisieren. Als nächstes könnten wir sehen, dass also religiöse und nationale Minderheiten unterstützt werden mit Waffen. Das ist schon der Fall tatsächlich auch an den in Grenzgebieten des Irans, sodass es einen langen Krieg geben soll nach dem Interesse von Netanyahu und um so eben die ganze Region zu destabilisieren und zu kontrollieren.
Und letztendlich den Regime-Change zu vollziehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja. Das ist sicherlich ein Ziel. Also wir haben das ja auch gehört von westlichen Politikern, die Israel dafür gepriesen haben und sich und Respekt gezollt haben, wie ja auch der deutsche Bundeskanzler dafür, dass sie also diesen Krieg gegen Iran führen, den Friedrich Merz ja als Drecksarbeit bezeichnet hat.
Na ja, gut, ich meine, wenn man hier dreckige Politiker an der Macht hat, dann kann man sich ja auch über solche Wunder, über solche Äußerungen auch gar nicht mehr wundern. Und der Netanyahu hat ja gesagt, das sei alles von den USA eine sehr mutige Entscheidung gewesen, die die Geschichte verändern wird. Jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Sinne und in welchem Maße wird sich die Geschichte ändern? Denn wenn dieser Krieg weiter eskaliert, dann ist ja auch die Eskalation nach oben offen. Oder wo ist da eigentlich noch dann eine Haltemarge?
Also hier in der Region oder hier in Beirut spricht man oder erwartet man einen langen Krieg, einen Abnutzungskrieg, den wir ja auch sehen in Palästina, wir sehen den im Jemen, wir sehen das auch hier im Libanon, wo offiziell ein Waffenstillstand besteht, aber Israel greift täglich an mit Drohnen und hat auch Land im Süden des Libanon besetzt. Das Vorgehen der israelischen Armee in Syrien ist so gut wie überhaupt kein Thema in den Medien. Da nehmen sie Land ein, fangen an, Militärbasen aufzubauen im Süden von Damaskus. Und alles das, ich denke, nach der Vorstellung von Herrn Netanyahu ist es wahrscheinlich so, dass sie das Land nach und nach einnehmen, kontrollieren und da, wo man sich nicht unterwirft, wird bombardiert. Also, und das ist eigentlich auch eine Art und Weise, wie die USA sich im Augenblick verhalten. Sie haben ja jetzt den Iran aufgefordert, er soll wieder zu Verhandlungen zurückkehren, die ja der Iran gar nicht abgebrochen hat, sondern ja, genau. Die sind zerstört worden, einmal durch Israel und dann durch die USA selber. Und sie sollen an den Verhandlungstisch zurückkehren, das sagen ja auch die Europäer und also die E3-Staaten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Wird mit ihnen verhandelt, dass sie sozusagen ihre gesamten militärischen Möglichkeiten abgeben und sich entwaffnen lassen, praktisch sollen sie in die Unterwerfung gebombt werden. Also das ist die Vorstellung.
Also die gehen hin, bomben eigentlich die ganze Diplomatie zusammen und erwarten dann von dem anderen, dass er sich noch mit denen an den Tisch setzt. Das ist doch eine glorreiche Vorstellungen, die da haben, ja?
Ja, man sieht daran natürlich, dass sie sich in einem völlig anderen Universum befinden. Sie sind ja auch, es ist ja nicht nur ein Angriff, das sagte der iranische Außenminister heute auf einer Pressekonferenz in Istanbul, wo er sich aufgehalten hat. Er sagte, es ist nicht nur ein Angriff auf den Iran, es ist ein Angriff gegen das internationale Recht, gegen die UN-Charta, gegen das Abkommen, Nichtverbreitungsabkommen von Nuklearwaffen und die IAEO, also auch gegen die internationale Ordnung, die kleineren Staaten oder schwächeren Staaten auch Rechte gibt, nämlich die gleichen Rechte, die die starken Staaten haben. Aber wir sehen bei Israel und den USA und ihren Partnern in Europa, sehen wir, dass sie das Recht für sich beanspruchen als starke Staaten. Also die Macht des Stärkeren soll sozusagen das internationale Recht ersetzen.
Also damit das Faustrecht in den internationalen Beziehungen wird damit der Goldstandard, ja? Kann man das so sagen?
Ja, so hat es also der iranische Außenminister hat das so gesagt. Er hat praktisch die Welt aufgefordert, also die Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen, die Vollversammlung, den Sicherheitsrat, gegen diese Angriffe aufzustehen und sie zurückzuweisen und das internationale Recht zu verteidigen. Sonst, so hat er wörtlich gesagt, haben wir eben das Recht des Dschungels.
Ja. Frau Leukefeld, wissen Sie irgendetwas über die Rolle, die Palantir und der Chef Peter Thiel gespielt haben im Hintergrund? Und zwar bei der Beurteilung der iranischen Atomkapazitäten. Und wie ich es gelesen habe, sei es eben so, dass Palantir jetzt davon ausgegangen ist, dass die Anreicherung zu 60% erfolgt sei Und damit wäre quasi auch dieser Beratungshintergrund in Anführungszeichen für die Kriegseliten in den USA erfolgreich gewesen. Wie sehen Sie das? Wissen Sie da was von Palantir und der Rolle, die die KI da im Hintergrund spielt?
Ja, das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit und ich hoffe, dass da in den nächsten Tagen noch mehr deutlicher wird. Es ist so, dass Palantir ist eine künstliche Intelligenz, die vor allen Dingen in Israel auch militärisch eingesetzt wird und für sogenannte Sicherheitsmaßnahmen in den besetzten Gebieten. Und die Aufgabe, die diese Intelligenz hat, das ist ein System, das sozusagen alles, was an Informationen, an Daten, an Bildern, an Tönen gesammelt wird in einem Büro oder in einem Unternehmen oder in einem Staat, in einem Sicherheitssystem eines Staates, wird gespeichert und wird sozusagen immer wieder aufbereitet und upgedatet. Und es ist so, dass die IAEO, also die Internationale Atomenergiebehörde, dieses System in der digitalen Kommunikation benutzt, also auch für die ganzen Berichte, die also erstellt werden. Und ich kann mich erinnern, dass wir vor einigen Monaten, als plötzlich wieder die Rede davon war, dass also Iran waffenfähiges Uranium entwickelt hätte und angereichert hätte, das machte vor einigen Monaten auf einmal wieder Schlagzeilen. Und da war natürlich den Leuten, die das sehr engmaschig beobachtet haben, klar, dass es zurückgeht auf Angaben der israelischen Seite, die angeblich Material über Geheimdienste aus dem Iran herausgeschmuggelt haben will. Oder es ging auch zurück auf einen gewissen Computer, der einem Wissenschaftler abgenommen worden sei. Also das ist Material gewesen, was schon bekannt war und plötzlich wieder auftauchte. Und es entsprach überhaupt nicht der aktuellen Überwachungssituation im Iran, denn kein Staat wird so eng von der IAEO überwacht und die Anlagen werden überwacht von Inspektoren und mit Videoaufnahmen wie der Iran. Und dort hieß es ja, und das hat der Grossi lange ja auch selber gesagt, also der Vorsitzende der IAEO, dass keine Angaben darüber vorlagen, dass der Iran tatsächlich über waffenfähiges Uran verfüge. Und dass nun plötzlich wieder ein neuer Bericht auftauchte, hat viele Leute schon sehr nachdenklich gemacht, wie gesagt, die das engmaschiger beobachtet haben. Und man muss tatsächlich sagen, dass die USA und die E3-Staaten, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, haben darauf gedrängt, dass diese Angaben in eine Resolution gegossen werden soll, die dann dem Gouverneursrat der IAEO vorgelegt wurde und die über die abgestimmt werden sollte. Und dagegen hatte der Iran, der ja Mitglied ist in der IAEO und dort also auch die Berichte sieht, schon massiv Einspruch erhoben, weil es eben halt alte Daten waren, die plötzlich aber als neue Daten wieder daherkamen.
Ja.
Und also, dann hat der Gouverneursrat, Entschuldigung.
Ja, bitte. Nee, entschuldigen Sie bitte.
Ich will das eben noch zusammen zu Ende führen. Der Gouverneursrat hat ja dann bei der Sitzung am 12. Juni in Wien mit Mehrheit tatsächlich diese von Deutschland, Großbritannien und Frankreich vorgelegte Resolution dafür gestimmt. 3 waren dagegen. Interessanterweise 11 Staaten hatten sich da enthalten. Und diese Entscheidung über diese Resolution war sozusagen für Israel das Startsignal, am nächsten Morgen, also am 13.06. dann den Iran anzugreifen. Also es hängt eng zusammen und ich denke, da wird der Iran auf jeden Fall, er hat sich dazu schon mehrfach geäußert in den letzten Tagen und auch Russland hat sich dazu geäußert, zum Beispiel in der UN-Sicherheitsratssitzung am vergangenen Freitag. Also da kann man nur hoffen, dass die Medien das auch noch weiter verfolgen und mehr darüber aufklären.
Ja, ja. Also kann man vielleicht so als kurzes Fazit sagen, dass die Geheimdienstapparate Palantir einspeisen, in die KI einspeisen, um sich dann von dort die Beratungsleistung zu holen, die sie haben wollen, ja?
Ja und nein. Also diese künstliche Intelligenz hat offensichtlich, das werden wir in Zukunft noch mehr erleben, ein Eigenleben. Und die Geheimdienste, also in diesem Fall vielleicht der Mossad, vielleicht auch MI6 von den Briten oder auch die CIA, die ja in Sachen Iran alle sehr eng zusammenarbeiten und möglicherweise, ja, also die haben diese Informationen, das liegt ja eine etliche Zeit zurück, aber das System der KI, da brauchte der Geheimdienst gar nicht mehr unbedingt so aktiv werden, der hat das möglicherweise angestoßen durch eine Frage oder einen Vorschlag. Das weiß ich nicht, wie das genau gelaufen ist. Aber das wurde dann von dieser KI eigenständig nochmal wieder vorgelegt und etwas verändert als neue Erkenntnis vorgelegt. Mhm. Also es gibt Unternehmen, die haben genauer geguckt, was diese KI eigentlich macht und sich damit beschäftigt und haben dann auch sich daraus zurückgezogen oder diese KI nicht übernommen für die eigene Arbeit, weil sie sagen, die arbeiten so eng mit dem israelischen Militär zusammen, dass wir damit nichts zu tun haben wollen.
Ja, neben der Aussage des US-amerikanischen Kriegsministers, dass diese Operation monatelang geplant worden sei, verstieg er sich auch zu der Aussage, es handele sich oder hätte sich gehandelt um eine Präzisionsoperation zur Neutralisierung der Bedrohungen unserer nationalen Interessen, die vom iranischen Atomprogramm ausgehen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie weit dehnen die USA eigentlich ihre nationalen Interessen bis in die Staaten anderer aus, ja? Nicht? Und damit ist ja im Grunde genommen Tür und Tor geöffnet für weitere Interventionen, für weitere Kriegsverbrechen. Das ist ja endlos. Das kann man endlos auswalzen, endlos ausdehnen, oder?
Man kann natürlich, ja, das ist natürlich das Ziel, also den Einflussbereich zu erweitern. Wenn wir uns erinnern an den Exzeptionalismus, dieser Exzeptionalismusgedanke der US-Amerikaner ist ja, dass sie also praktisch von Gott auserwählt sind, die Welt zu regieren, weil sie ein erleuchteter Staat oder ein erleuchtetes Volk sein. Das, so hat das Madeleine Albright selber auch mal gesagt in einem Interview, weiter sehen kann, weiter sozusagen in die Zukunft sehen kann als andere. Aber das an dem Punkt ähneln sie sich ja sehr mit dieser sehr religiös verbrämten Position auch von Benjamin Netanyahu, dass Israel einen Wiederauferstehungskrieg führe jetzt, um sozusagen als Groß-Israel seine Geschichte wieder präsent zu machen. Aber wenn man auf die Tatsachen guckt und sie und sagt, wo sind denn die Beweise dafür, dass die USA angegriffen worden, also direkt bedroht gewesen sei von einer unmittelbaren iranischen Gefahr, dann muss man sagen, da gibt's nichts. Es gibt keine Beweise für diese Behauptung. Und Tatsache ist allerdings, dass zwei Atommächte, nämlich Israel, darüber sollte auch mal viel mehr gesprochen werden, über die Atommacht Israel, also Israel und die USA, zwei Atommächte, haben einen Staat angegriffen, der über keine Atomkraft, keine Atomwaffen verfügt. Und beide haben also in einer Situation angegriffen, wo der dritte Staat, der angegriffen wurde, nämlich Iran, in Verhandlungen war mit den USA. Also die Realität ist eine ganz andere. Und man muss einfach dafür sorgen, dass nicht der Iran die Bedrohung ist, sondern die Bedrohung geht tatsächlich aus von Israel und den USA. Und das haben wir ja jetzt gerade wieder gesehen.
Ja, und damit könnte man ja eigentlich dann auch sagen, die Lügenpropaganda kennt absolut keine Grenzen mehr. Und wir haben ja auch diese dummen Sprüche gehört von der deutschen Regierung und den diese Regierung tragenden Parteien von der Drecksarbeit. Dann gab es noch diese lustige Phrase vom regelbasierten Präventivschlag, da habe ich mich wirklich hier überschlagen vor Lachen, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen, hat man den Eindruck, und müssen jetzt neben dieser ganzen schrecklichen Kriegstreiberei auch noch die Sprache knebeln und zertreten, damit die Leute den Schwachsinn glauben, den sie uns glauben machen wollen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die mittlerweile völlig durchgeknallt sind. Leben die im Paralleluniversum? Was sind das für Menschen?
Ja, ich würde nicht sagen, dass sie durchgeknallt sind, sondern ich glaube, das ist Kalkül. Und sie leben aber sicherlich in einer anderen Realität. Interessanterweise hat der Iran ja auf diese regelbasierten Präventivschlag reagiert und gesagt, es handle sich um einen Angriff und ein regelbasiertes Chaos, was von diesen Staaten verbreitet würde. Also es geht natürlich um Macht, es geht um territoriale Ausdehnung, es geht um Einflussnahme, es geht um Rohstoffe und um die Transportwege. Wir befinden uns in einer Konfrontation zwischen den USA auf der einen Seite mit der NATO und mit den EU-Staaten oder insbesondere einigen ausgewählten EU-Staaten, die sich an diesen militärischen Operationen auch direkt oder indirekt beteiligen. Dazu gehört natürlich auch Deutschland. Und auf der anderen Seite haben wir Russland und China und wir haben die BRICS-Staatengruppe, die ja versucht, eigenständige Handelspolitik, Wirtschaftspolitik und vermutlich in Zukunft auch militärische Bündnisse zustande zu bringen. Also, und die Bruchlinie, die in diesem Kampf um die neue Weltordnung besteht, ist hier. Ist in dieser Region, im Mittleren Osten, zwischen dem östlichen Mittelmeer und der persischen Golfregion.
Und ein wichtiger Aspekt zusätzlich ist sicherlich auch, dass mit der Eröffnung immer neuer Kriegsschauplätze die Rüstungsausgaben für den Kriegskomplex immer weiter hochgeschraubt werden soll. Das scheint ja auch deren Ziel zu sein. Und es geht ja offenbar auch nicht nur um diesen allein um den um die Ausweitung der territorialen Macht Israels, sondern es scheint doch um so eine Art Endkampf des Imperiums zu gehen. Wie beurteilen Sie das?
Wie sich dieser Kampf entwickeln wird, denke ich, ist nicht abzusehen. Aber wir befinden uns in einer Situation, die zunehmend militarisiert ist, und zwar in allen Bereichen. Also nicht nur, man sieht es ganz deutlich an den Rüstungsausgaben, die überall hochgeschraubt werden. Also ich meine jetzt in Europa und auf Forderung der USA. Wir sehen es in den Stellungnahmen von Politikern. Und das ist ja auch das, und ich glaube, da müssen wir in Deutschland auch etwas aufmerksamer sein, wenn ich das mal so etwas diplomatisch ausdrücken darf. Wir hören ja eigentlich nur das, was von dieser Seite in die Öffentlichkeit getragen wird. Wir hören ja so gut wie nichts an Erklärungen von China oder von Russland oder von dem Iran oder von anderen Akteuren hier in der Region oder auch aus anderen Ländern.
Frau Leukefeld, das sind ja die Bösen, denen muss man ja nicht zuhören.
Ja, das ist natürlich, also vielleicht die paternalistische Sichtweise von denjenigen, die die Regierungsmacht haben. Aber es ist natürlich so, dass also in der Bevölkerung eine andere Stimmung herrscht, die sich ausdrücken muss. Und dass wir Medien haben, die auch eine andere Darstellung haben, die mehr berichten, die anderes berichten, die sich also auch einen Raum verschaffen müssen, wo sie gehört werden können. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, vor allen Dingen auch in Deutschland, dass diejenigen, die mit dieser Politik eben nicht einverstanden sind, Informationen sammeln, Kontakte sammeln, Gespräche führen, um so etwa, also einer solchen Entwicklung sich zu widersetzen und dafür auch die Argumente liefern.
Frau Leukefeld, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview und die Einschätzung der aktuellen hochgefährlichen und brisanten Lage. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön. Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön. Liebe Freunde, Produktionen wie diese wären ohne eure Unterstützung völlig unmöglich. Ich bitte euch daher vielmals, unterstützt Apolut mit eurem Beitrag, damit solche Sendungen auch in Zukunft möglich sein werden. Vielen herzlichen Dank.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.